Sehr verehrte Damen und Herren, das Wort ist bei Ihnen. Fragen, Beiträge und so weiter. Sie müssen immer damit rechnen, dass so eine Einheit mit Ihren Fragen beginnt. So vorbereiten. Keine Frage. Alles klar.
Ja. Ich muss etwas anmerken zu dem, was Sie gestern gesagt haben,
okay,
zum kontinuierlich und diskontinuierlich.
Ja.
Weil ich habe vor zwei Wochen habe ich in Südfrankreich, im Canyon von Verdun, von oben einen Adler gesehen.
Mhm.
Einen Adler, der die Flügel ausbreitete und ohne mit den Flügeln zu schlagen, glitt über,
ja,
über den ganzen Canyon von Verdun, ich weiß nicht, ob den jemand kennt, das ist so ein Canyon in Frankreich, ziemlich tief, fast 800 Meter, und der Adler, der breitete die Flügel aus und schwebte da und machte dann auch eine Kurve und war dann aus meinen Augen verschwunden. Und das Bild ist mir so gekommen, als Sie gestern gesprochen haben, von diesem Mönch in China, der da so hinausschwebt,
ja,
die Stufen, und die auch auf der Ebene,
ja,
so geht.
Ja.
Oh, weil der Adler, der hat das irgendwie so repräsentiert, ohne Flügelschlag, einfach so, der schwebte.
Ja, ja.
Der klebt.
Auch Bussard,
ja,
können das. Ich war unlängst im Schwarzwald, habe dasselbe mit einem Bussard beobachtet. Der kann auch steigen, weil er die Böen, also die Wärmeböen, ausnützt. Also ohne einen Flügelschlag kann er hinauf, wie sagt man das, hinaus, also eine Spirale hinaufgleiten, ohne weiteres, ja.
Es war für mich ein unglaubliches Erlebnis, weil ich habe noch nie in meinem Leben einen Adler gesehen überhaupt, in freier Natur natürlich,
ja,
und dann noch dieses Schweben,
ja,
über das ganze
Tal. Können Sie auch hier in Deutschland mit Bussards, Adler habe ich ja nie gesehen, aber viele Bussards gibt es und die können dasselbe. Bitte schön?
Milan. Milan.
Ja, das alles ist. Ja, also, diesmal würde ich damit beginnen, dass ich frage, warum braucht, wenn wir anstreben, dass die Aufmerksamkeit selbst zu erfahren, oder besser gesagt, dass die Aufmerksamkeit sich selbst erfahre. Warum geht das durch die leere Aufmerksamkeit? Die Antwort ist sehr einfach. Wenn die Aufmerksamkeit die Gestalt eines Objektes annimmt, dann erfährt die Aufmerksamkeit das Objekt. Ist das verständlich, bitte?
Nein.
Wenn die Aufmerksamkeit die Gestalt eines Objektes annimmt, ich schaue sie jetzt an, ja, und meine Aufmerksamkeit nimmt womöglich klar ihr Gesicht und ihre Haltung und ihr Blick an. Das sehen wir. Verstehen Sie das? Wenn die Aufmerksamkeit, ich gucke jetzt sie weiter so an, als ob ich sie anschauen würde, weil meine Aufmerksamkeit ist jetzt in Princeton. Ist sie ganz da, dann sehe ich sie nicht. Das verstehen Sie? Und das heißt, nicht die Augen sehen, sondern wir sehen durch die Augen und wir sehen diese Aufmerksamkeit. Das heißt, wir sehen, was wir sehen, das ist ebenso mit allen Sinnen, mit jedem Sinn. Wir sehen, wir erfahren, was unsere Aufmerksamkeit wird. Ja? Das erfahren wir. Das kann man ungeheuer gut an dem Beispiel sehen, das ich Ihnen erwähnt habe, dass ich diese zwei erwähnten Bücher von Henning sehr gründlich gesehen habe, gelesen habe. Aber ich habe nicht bemerkt, dass dort dieser Ausdruck Lebensmelodie vorkommt. Ja? Das heißt, meine Aufmerksamkeit hat das nicht bemerkt, weil das mich gar nicht so damals, als ich das gelesen habe, diese Bücher, damals ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass so etwas gibt. Ja, und wenn Sie, sicherlich haben Sie die Erfahrung, wenn Sie ein anspruchsvolles Buch lesen, zu Ende lesen, haben Sie dann eine Erfindung, ja, etwas haben Sie verstanden. Lesen Sie das Buch ein Jahr später, ja, merkwürdigerweise hat jemand ganz neue Seiten hineingeschmuggelt, ja, und hat sich das Buch verändert. Ja, das, ich glaube, wir haben alle diese Erfahrung schon. Und das ist so. Also Aufmerksamkeit ist, was in uns erfährt und was wir in uns erfahren. Auch die Objekte sind aus Aufmerksamkeit gemacht. Ja, das ist, was so eigentümlich ist, obwohl wir das nie eigentlich richtig wahrnehmen, nur in extremen Fällen. Die Frage ist, wieso? Ja, weil wenn die Aufmerksamkeit schon ein Objekt erfährt, dann kann man die Aufmerksamkeit nicht erfahren. Dann erfährt man das Objekt. Ganz einfach. Und damit die Aufmerksamkeit sich erfahren kann, dazu muss sie leer sich erfahren oder nicht, oder überhaupt nicht. Und das ist eine Riesenschwierigkeit, weil nämlich man die leere Aufmerksamkeit nicht einfach willentlich, ja, was soll ich sagen, vorstellen oder wollen kann. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte jetzt meine Aufmerksamkeit leer, ja, dann probieren Sie das einfach jetzt gleich. Was passiert? Ja, die Aufmerksamkeit ist auf 1000, der Buddha hat gesagt, 10.000 Dinge, die 10.000 Dinge, heute würde ich sagen, die 10 Milliarden Dinge, ja, wo die Aufmerksamkeit sich festlegt. Und alle diese Dinge müssten wir eliminieren, damit wir die leere Aufmerksamkeit bekommen. Die ist besetzt, die ist zerstreut und in 10 Milliarden Gedanken, Dinge, Gefühle, Bilder, alles, unser ganzes Leben, müssen wir alles weg, damit sie leer wird. Unmöglich. Außerdem, wenn das gelingen würde, dass wir jedes einzelne Item aus der Aufmerksamkeit entfernen, da würde die Aufmerksamkeit doch voll sein mit der Absicht, ich will leere Aufmerksamkeit. Und da wäre sie gar nicht leer. So dass hier ein richtigen Paradoxon oder ein Rätsel haben, wie kann man das machen? Und die Antwort ist, ja, man kann das machen so, dass man die ganze Aufmerksamkeit auf ein Thema konzentriert. Ja? Dieses Thema kann man wählen, auch welche Art Aufmerksamkeit man übt. Natürlich ist das nicht ganz frei, nämlich wo wir autonom sind, das heißt, wo wir die Aufmerksamkeit lenken können, das sind zwei Gebiete. Denken, wir denken, was wir wollen, ja, und vorstellen, das ist eigentlich fast dasselbe, oder aber wir nehmen wahr, ja, wir haben einen Wahrnehmungshorizont und wir können unsere Aufmerksamkeit auf eine Wahrnehmung konzentrieren, wie wir das in der vorangehenden Stunde gemacht haben, wo wir etwas schauen, versuchten zu schauen und nur zu schauen. Gar nicht leicht, Sie haben das bemerkt, dass das Denken die schlechte Gewohnheit hat, immer zu zwitschern, ja, so Wir wollen nur schauen, aber das Denken sagt uns sofort etwas. Und wenn, man muss das üben. Das heißt, wenn wir Herrinnen und Herren unseres Denkens wären, dann würde es dann nur sich äußern, wenn wir wollen. Aber Sie haben eben gesagt, ja, dass Sie schauen etwas an und das Denken beginnt, ja, sich zu betätigen. Es wird noch uns interessieren, wenn wir über das Meditieren sprechen wollen. Nun, jetzt ist es vielleicht klar, dass wir zunächst, so wie wir hier sitzen und unser Bewusstsein hoffentlich arbeitet, dann haben wir zugleich ein seelisches Geist, ein seelisches Selbstbewusstsein, und das heißt gegenüber Objekten. Ein Gegenüber brauchen wir, um dieses Selbstbewusstsein zu haben. Das haben die Kleinkinder nicht. Sie sind noch eins mit der Welt und gar nicht nur mit unserer Welt. Sie erfahren viel mehr noch, das kann man schön beweisen, viel mehr als der Erwachsene erfährt. Das heißt, das Kleinkind, wir müssen darüber sprechen, nimmt, ich sage mal so, in der Mitte des Kleinkindalters, nimmt es fühlend wahr. Das heißt, jede Form, jede Sinnesqualität, Farben, Formen, haben nicht nur, wie bei uns, etwas, was wir vielleicht begrifflich ausdrücken können, sondern sie werden gefühlt. Ja. Jede Farbe fühlt das Kind, jede Form fühlt das Kind. Auch wir, wenn wir ins Künstlerische gehen, dann sind alle Formen fühlbar, alle Farben fühlbar. Und die Zusammenfügung von Formen und Farben sind auch fühlbar. In der Kunst hat das Denken eigentlich nichts zu sagen, womöglich, sondern eben das ästhetische Fühlen. Und so nimmt das Kind an. Es kommt zum seelischen Selbstbewusstsein mit dem Wendepunkt. Also wo es diese, man nennt das in der Psychologie Autoperzeption oder Propriozeption, das heißt die Empfindung der Leiblichkeit, wo das Kind dann sagt, wo bist du? Ja, was antwortet jedes Kind? Was antworten Sie, wenn Sie fragen, wo sind Sie?
Da.
Da, ja, innerhalb der Haut. Die Empfindung ist so. Wir wollen da nicht hineinsteigen, wo innerhalb der Haut, weil man das sowieso nicht findet, innerhalb der Haut, aber das ist die seelische, das seelische Selbstbewusstsein. Ja, das ist immer hier, und dazu gehört das Gegenüber der Objekte der Objektwelt. Seelisches Selbstbewusstsein. Meistens kennt der Mensch kein anderes Selbstbewusstsein, und auch die Psychologie, also unter den 400 verschiedenen psychologischen Theorien sind vielleicht zwei oder drei, die noch ein anderes Selbstbewusstsein kennen. Dieselben kennen auch die zumindest den Begriff überbewusst. Zum Beispiel Psychosynthese von einem Italiener Assagioli, 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Oder Viktor Frankl, auch ungefähr dieselbe Zeit. Also Logophilosophie oder Logopsychologie. Sie kennen diesen griechischen Spruch, erkenne dich selbst. Ja? Ein sehr paradoxer Spruch, weil wer soll wen erkennen? Und ich habe die blasse Ahnung, dass das gar nicht so gemeint ist, sondern es ist gemeint, zumindest auf Deutsch kann man das so auffassen, erkenne dich selbst. So. Das Selbst wird angesprochen. Erkenne dich. Ja. Sonst ist das ein schwieriger Satz. Und dieses Selbst ist gerade, wie schon gestern erwähnt, die Aufmerksamkeit, die sich erlebt. Und das ist kein Subjekt-Objekt, kein dualistisches Erleben, sondern sie erlebt sich. Es gibt nur eine Aufmerksamkeit pro Person und deshalb kann das nicht dualistisch sein, dass die eine Aufmerksamkeit die andere irgendwie als Objekt hat. Es gibt hier kein Objekt, es gibt hier kein Subjekt. Diese Trennung ist aufgehoben und deshalb ist diese Erfahrung die erste geistige Erfahrung, die der Mensch haben kann. Geistige Erfahrung heißt nie dualistische Erfahrung. Man wird das, was man erfährt. Jedenfalls. Aber dazu muss erstmal so ein geistiges Selbstbewusstsein da sein, das eben sich hingeben kann, das werden kann. Homöopathisch, wie schon erwähnt, werden wir in der Alltagserfahrung auch das. Wenn ich Sie anschaue, ich werde für einen homöopathischen Moment das, was ich sehe, was ich höre, was ich schmecke, alles, auch die Tastempfindung gehört hierher. Das ist auch Bewusstseinserfahrung, ja, auch wenn der Tastsinn zunächst nicht viel mit dem Bewusstsein zu tun hat, aber wir wissen, dass es Bewusstseinserfahrung ist. Und deshalb ist das Problem, wie kommen wir zum Lehren, auf Aufmerksamkeit. Nun, das größte Hindernis ist, sind wir. Ich meine jetzt das Mich. Ich habe dieses seelische Selbstbewusstsein, das habe ich genannt, das Mich oder sogar das Michlein. Noch besser, man kann es ja ein bisschen kosen, Michlein. Nämlich wir können diese Empfindung, die wir haben, wo Sie so richtig gesagt haben, ich habe gefragt, wo sind Sie denn? Hier, hier, hier. Das ist das seelische Selbstbewusstsein und das kann man beobachten. Also, es ist ein Objekt, wenn man es beobachten kann. Und wenn es Objekt ist, verdient es den Akkusativ, mich. Ich beobachte mich. Merkwürdig. Die Frage ist nur, wer beobachtet das Mich? Ich kann es sehr einfach ausdrücken, dass ich, das wahre Ich oder das Selbst, kann dieses Mich beobachten. Das ist fantastisch. Ohne dass es sich selbst erfahren würde. Doch trotzdem kann es so zurückschauen auf das Bewusstsein, die Vergangenheit des Bewusstseins, ja, nie auf das Denken, sondern auf das Gedachte, nie auf das Fühlen, sondern auf das Gefühlte, nie auf das Sehen, sondern auf das Gesehene. Ja, alles Vergangenheit. Und jetzt ist die ganz große Frage, wie komme ich zum Jetzt? Ja, das ist Ja, Sie haben über Bergson da gesprochen. Der hat das sonnenklar beschrieben, ja, diese ganze Situation. Und das größte Hindernis ist dieses Mich, den könnte man auch den Gewohnheitsmenschen nennen. Voll mit Formen. Und nicht nur unterbewusste Formen, Komplexe und Abhängigkeiten und Leidenschaften und Haften, das ist das richtige Wort. Haften an der Objektwelt zum Beispiel. Ja. Sondern dazu gehören alle Formungen, auch zum Beispiel die Begriffe, die wir gesammelt haben, die Vorurteile, Voreingenommenheiten, ja, ich sage der ganze Kram, der Krammensch. Ja. Der will nicht aus diesem Kram heraus, man fühlt sich sehr gut heimisch drin, man kennt diese bekannte Wärme, das ist ein Ausdruck von Vergilius übrigens, ja, wo der Aeneas sich wieder mal verliebt, ja, und er fühlt die bekannte Wärme. Herrlich. Ja. Also dieses so zu Hause sein in unserem Kram, ist der größte Hindernis, das wir haben, damit wir ins Jetzt kommen. Denn das ist alles Vergangenheitskram. Ich habe immer dieses Bild, dass der Mensch lebt eigentlich nicht so, sondern hat einen riesigen Rucksack, der dreimal so groß ist wie er. Und das schlägt er herum. Und jetzt kommen dann Übungen, die diesen Gewohnheitsmenschen auflösen wollen. Weil ohne diese Auflösung kann man nicht in das Jetzt, man kann nicht leeres Bewusstsein erzeugen. So auf der einen Seite, um zum leeren Bewusstsein zu gelangen, da sind zwei Arten von Übungen. Die erste Art sind, ich sage mal erste, aber man kann es umgekehrt nummerieren, Auflösungsübungen. Und die zweite Art sind Konzentrationsübungen. Diese zwei Arten. Wir sprechen jetzt, oder ich versuche Ihnen zu zeigen, die nullte Übung. Übung Nummer 0. Das Nummer 1 ist die Konzentrationsübung, die wir auch besprechen werden. Aber Nummer 0 ist eine sehr einfache Übung. Sie kann auch Momentübung genannt werden. Und sie besteht eigentlich darin, dass man sich am Tag 10 geeignete Minuten wählt, wo man diese Übung machen kann. Denn diese Übung besteht darin, dass man 10 Minuten lang, bevor man etwas tut, eine blitzschnelle kleine Besinnung macht und sagt, das will ich tun. Beispiel, Mittagessen. Mittagessen, sagen Sie, jetzt setze ich mich, Besinnung, und dann setzen Sie sich. Dann sagen Sie, Jetzt hebe ich den Löffel auf und Sie tun es. Jetzt führe ich den Löffel in die Suppe, tun es. Jetzt führe ich den Löffel mit der Suppe in meinen Mund, Sie tun es. Verstehen Sie das? Das heißt jetzt, Sie machen es nicht, die ganze Geschichte, nicht im Halbschlaf. Ich kann Ihnen sofort beweisen, dass wir größtenteils am Tag im Halbschlaf herumwandeln. Nämlich, ich muss nur fragen, haben Sie schon etwas gesucht? Schlüssel, ja, oder Kugelschreiber, ja, ein Buch, Haben Sie schon gesucht? Wenn ja, dann fragt man sich, ja wieso? Ja, weil Sie es im Halbschlaf irgendwo hingelegt haben und weil es im Halbschlaf war, wissen Sie nicht, wo es ist. Dann suchen wir. Ja. Und das kommt sehr oft vor und auch wenn wir nicht etwas suchen, machen wir sehr vieles im Halbschlaf am Tag. Halbschlaf heißt Gewohnheit, Automatismen, ohne richtig dabei zu sein. Und diese Übung, dass wir, ich würde sagen, jede Bewegung erstmal besinnen, bewusst vornehmen, das heißt, wir heben diese Automatismen, diese Gewohnheiten auf, dadurch, wir beginnen immer neu. Verstehen Sie das? Es folgt ja selbstverständlich, dass wenn ich einmal diesen Löffel in der Suppe schon habe, ja, dann folgt automatisch, dass ich es in den Mund führe. Aber jetzt machen wir es nicht automatisch, sondern wir sagen, ganz kurz, blitzschnell, braucht keine Zeit, ich werde das tun. Das heißt, jedes Mal neu anfangen, nicht aus Kausalität etwas machen, sondern weil wir es eben jetzt wollen. Das ist eine fantastische Übung, weil in diesem Anfangen liegt eigentlich der Keim des Schöpferischen. Wenn wir etwas schaffen, da kann man nie fragen, warum. Verstehen Sie das? Man kann nicht sagen, warum hat der Goethe den Faust geschrieben? Ja, warum hat er den zweiten Teil geschrieben? Keine Antwort, der erste war schon da und der dritte war auch nicht da. Also jetzt nicht das, aber warum ist er so, wie er ist? Ja, das kann man nicht begründen, das ist Anfang. Man schafft nicht aus Gründen, sondern aus Anfang. Das verständlich bitte. Bei jedem schöpferischen Tun fangen wir an, ohne dass da eine Causa, ein Grund, eine Ursache wäre. Das muss man klar sehen, dass dieser Anfang etwas unerhört Freies ist. Das ist die einzige, das Schöpferische ist eigentlich die einzige freie Tat, die wir tun können. Nicht wählen zwischen zwei Gegebenheiten ist nie frei. Ja, da haben wir immer Ursachen, das eine zu wählen anstatt des anderen. Sondern es ist so, wissen Sie, wir gehen einen Weg und da kommt eine wie sagt man das, Zweigung. Ja. Wie? Ja, und jetzt, welchen wähle ich? Nie frei. Ich habe immer Gedanken. Ich wähle den, weil und wenn es fünf Wege sind gegeben, eine fünffache Verzweigung, auch da. Das einzige, die freie Tat wäre, ich baue einen neuen Weg, wo es keinen gibt. Ja, das. Im Urwald. Ja, so ungefähr. Also, aber dieses Anfangsetzen, das machen wir jetzt im Alltag in diesen 10 Minuten der Übung, wobei ich gesagt habe, geeigneten 10 Minuten. Nicht geeignete 10 Minuten sind, wenn wir zum Beispiel Auto fahren. Bitte tun Sie diese Übung ja nicht im Auto fahren. Nicht jetzt werde ich auf die Bremse treten, sondern bevor Sie irgendwas tun, irgendwas denken, treten Sie schon auf die Bremse und jetzt werde ich dies oder das machen, tun Sie das nicht. Auch beim Unterricht, wenn Sie unterrichten, kann man diese Übung nicht machen. Da braucht man das andere, was hier erwähnt wurde, nämlich Geistesgegenwart. Ja, da können Sie, jetzt brauche ich Geistesgegenwart. Wird nicht kommen. Das. Also da geht es anders. Deshalb sage ich, geeignete 10 Minuten beim Essen, vielleicht beim Aufwachen, also aus dem Bett heraus, da kann man es ruhig machen. Nicht beim Autofahren, bitte. Auch beim Flugzeugfahren nicht. Keineswegs. Also da gibt es natürlich noch viele Situationen, wo man das nicht machen kann. Aber das sind wunderbare Momente, weil Momentübung heißt es, weil wir eigentlich vor jeder Handlung sagen, Moment, das ist menschlich, wenn wir das tun. Damit will ich sagen, man sagt ja, wie reagierst du darauf? Ich bin von Beruf auf aus Physikochemiker und ich weiß es, Chemikalien reagieren. Also wenn sie Säure und Lauge zusammenbringen, dann kann die Lauge nicht so sich entscheiden, soll ich mit der Säure etwas tun oder nicht. Also das gibt es nicht. Und wenn der Mensch reagiert, dann benimmt er sich gerade so wie die Säure oder wie die Lauge. Das heißt, er reagiert, das heißt, es steht nicht in seiner Macht, er muss. Er muss. Ja? Das sind übrigens auch, das bezieht sich nicht nur auf die Chemie, sondern die ganze, fast die ganze Tierwelt reagiert. Verstehen Sie das? Ja? So ein Hund, was ja kaum mehr Tier ist, übrigens, weil Haustiere sind schon nicht so, aber trotzdem, also der Hund überlegt sich nicht, soll ich bellen oder nicht? Ja. Heute ist Sonntag zum Beispiel. Soll ich? Nein, er muss. Verstehen Sie? Er muss. Er kann nicht sagen, also heute machen wir nichts. Ruhetag. Sowas. Nein, er muss. Auch die Vögel, ja, die bedenken auch nicht. Soll ich jetzt signalisieren, etwas, kommt der Zweibeinige in den Wald, ja, also es gibt so einen Vogel, der alarmiert alle Tiere dann, der kann auch nicht sagen, also soll ich oder nicht. Der Mensch aber kann. Das heißt, wenn der Mensch reagiert, ist es nicht ganz menschlich. Es ist automatisch, ja, die Reaktion. Trotzdem sagt man das und mit Recht, weil der Mensch eben noch nicht ganz Mensch ist und deshalb reagiert er auch oft. Ja, oft ohne diese kleine Besinnung zu machen, nicht, er tut etwas aus Gewohnheit, aus Ursachen, nicht aus Anfang. So ein nicht besonders spiritueller Philosophie, Walter Benjamin, vielleicht haben Sie den Namen, ja, also, der hat einen wunderbaren Satz, wie er das zustande gebracht hat, das ist mir nicht klar, weil er so wunderbar ist, nämlich, er schreibt einmal, jeder Augenblick ist ein kleines Tor, durch welches der Heiland hereintreten könnte. Ja, also das ist ja unerhört, dieser Satz. Jeder Augenblick ist ein kleines Tor, wodurch der Erlöser hereintreten könnte. Das heißt, wenn wir diese Übung machen, dann jeder Augenblick ist frei. Wir machen ihn frei. Wir setzen nicht fort, wir fangen neu an. Das ist der Augenblick der Freiheit. Also wir verwirklichen hier Augenblicke der Freiheit. Das ist die nullte Übung. Ich kann Ihnen sagen, aus eigener und aus nicht eigener Erfahrung, ungeheuer wirksam, wenn Sie das 2 Wochen lang täglich für 10 Minuten machen, Sie werden sehen, wie wach Sie dann auch den weiteren Teil des Tages durchleben. Nicht im Halbschlaf. Ja, das ändert den Menschen sehr, sehr wirksam. Verstehen Sie das? Ja? Das können wir leider nicht so zusammenüben. jetzt, also das geht jetzt nicht, offensichtlich. Es gibt natürlich viele andere Auflösungsübungen, die nennt man in der Anthroposophie die Nebenübungen. Es ist ein irreführender Ausdruck, weil das sind nämlich Übungen, die von Steiner für Leute gegeben worden sind, die eine Hauptübung haben. Deshalb nennt der Steiner sie Nebenübungen. Die Leute hatten eine Hauptübung, das war das Meditieren. Also für Menschen, die schon eine meditative Praxis haben, für diese sind die Nebenübungen. Für Menschen, die noch nicht eine meditative Praxis haben, grundlegende Übungen. Und die erste solche Übung ist Konzentration. Da gibt es noch andere. Ein Freund von mir, mein Freund und mein englischer Übersetzer, Michael Lipson, hat ein wunderbares Buch geschrieben über diese Nebenübungen, total originell. Auf Deutsch ist das im Freies Geistesleben erschienen unter dem Titel Finde dich neu. Hat einen ganz anderen Titel auf Englisch. Da heißt es A Staircase of Surprise. Ein Treppenhaus von Überraschungen. So. Sehr kann ich das empfehlen. Und über die Konzentrationsübung werden wir sowieso noch vieles sprechen, weil das ist der zweite Typ von Urtyp von Übungen. Also es gibt Auflösungsübungen, auch diese Momentübung, die Nullte, ist Auflösungsübung offensichtlich, Gewohnheitsauflösung, und es gibt die Konzentrationsübungen. Wir kommen darauf vielleicht Nachmittag, und jetzt, wenn Sie keine Fragen haben, alles klar. Fantastisch. Ja. Ich glaube Ihnen.
Ich habe noch was nicht verstanden.
Ja.
Sie sagten, der hätte gesagt, jeder Augenblick ist ein kleines Tor, durch das der Heiland kommt oder eintreten kann. Ist es auch die Freiheit an sich dann gemeint?
Ja. 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 Die Freiheit und noch etwas. Wenn Sie diese Übung machen, merkwürdigerweise, das werden Sie am Anfang des Übungsweges, wenn Sie diese Übung machen, nicht erfahren. Aber wenn Sie das fleißig machen, so nach 2-3 Wochen, werden Sie sehen, dass dieser Augenblick auch der Augenblick der Leerheit ist, wo das Bewusstsein leer ist. Und dieses leere Bewusstsein, Aufmerksamkeit, leere Aufmerksamkeit, ist uns ungeheuer wichtig, weil wir können eine neue Idee, einen neuen Gedanken, ein neues Verstehen nicht absichtlich hervorrufen. Ich habe das schon seit vielen Jahrzehnten versucht, mit Menschen das klar zu machen. Ich kann es auch mit Ihnen. Ich fordere Sie jetzt auf, einen neuen Gedanken zu haben. Neu für Sie, nicht für die Menschheit, nur was Sie noch nie gedacht haben. Los! Melden Sie sich, wenn Sie es haben. Steht nicht in unserer Macht. Unerhört. Es steht nicht in unserer Macht, einen neuen Gedanken zu kriegen, zu bekommen. Weil das ist der Augenblick, wo aus dem Überbewussten etwas hereinblitzt in das Bewusstsein. Und dazu, dass das geschieht, müsste die Aufmerksamkeit eben leer sein. Verstehen Sie das? Wenn die Aufmerksamkeit schon voll ist mit Objekten, Gedanken zum Beispiel, also da kann nichts hereinblitzen aus dem Überbewussten, aus dem Himmel der Seele oder aus dem Himmel, eben nicht das geschehen, was religiös ausgedrückt Gnade genannt wird. Dazu muss die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein für einen Augenblick leer sein. Verstehen Sie? Bettlergebärde. Wenn der Bettler schon da Geld hat, ja, in seiner Hand, niemand wird ihm etwas geben. Haben Sie schon einen Bettler gesehen, der hier schon so Papiergeld hat? Nicht einmal Münze. In der Bibel, also im Neuen Testament, heißt das Armen im Geist. Armen im Geist sind nicht die Behinderten oder Verrückten, sondern geradezu diejenigen, die dieses leere Bewusstsein dem Gnaden entgegenbringen können. Verstehen Sie das? Das wird hier Armen im Geist genannt, denn ihr ist das Reich der Himmel. Das ist die Fortsetzung des Satzes. Matthäus, 5. Kapitel. Also, ist schon sehr wichtig, diese Leerheit. Weil nur in das momentan leere Bewusstsein oder in die momentan leere Aufmerksamkeit kann etwas hereinkommen. Und weil wir das nicht absichtlich erreichen können, die Leerheit nämlich, so, deshalb konnten Sie mir auch keine neuen Gedanken sagen. Kann man nicht. Natürlich muss man da die Gnade, den Ausdruck Gnade auch ein bisschen, vielleicht besser anschauen, nämlich man denkt, die Gnade ist sehr selten. Und die ursprüngliche, sagen wir, urindische, auch urbuddhistische Auffassung ist, wenn wir das übersetzen, die Gnade ist immer da, nur wir sind nicht immer da. Ja. Das heißt, anders gesagt, die Gnade und die guten Ideen, die hageln nur auf uns ein. Nur haben wir hier eine sehr gute, undurchlässiges Dach und deshalb erleben wir nicht, kann nicht hereinpröpfeln. Und was wir tun in unseren Vorbereitungen, sprich Aufmerksamkeitsschulung, das ist gerade das, dass das durchlässiger wird. Das heißt, dass diese Trennung von Bewusstsein und Überbewusstsein nicht so scharf sein soll, sondern dass wir des Öfteren, das ist das Minimum, was man erreichen kann durch Aufmerksamkeitsschulung, dass wir des Öfteren teilhaftig werden von neuen Ideen. Die brauchen wir ja. Wenn Pädagogen brauchen andauernd neue Ideen, weil wen sie behandeln, ein Kind oder sei es ein Erwachsener, der ist individuell und zwar individuell in jedem Augenblick. Der ändert sich fortwährend und da braucht man immer neue Ideen. Außerdem ist meine alte Anschauung, dass Lernen eigentlich Freude sein muss. Englisch ausgesprochen Fun. Das kann man auf Deutsch nicht sagen. Und dazu, dass ein Kind in der Klasse Freude hat beim Lernen, nämlich sonst ist das kein Lernen. Verstehen Sie, das ist etwas anderes. Ein Kind einbüffelt, um die Prüfung zu bestehen, nach der Prüfung, 5 Minuten nach der Prüfung, alles weg. Gott sei Dank. Ja, so, das ist kein Lernen. Wenn das Kind keine Freude hat beim Lernen, lernt es nicht. Es tut nur so, als ob. Ja. Damit ist meistens der Lehrer schon zufrieden. Nun, die Frage ist aber, wann kann das Kind Freude haben beim Lernen? Die Antwort ist, wenn der Lehrer Freude hat beim Unterrichten. Und wann hat der Lehrer Freude beim Unterrichten? Ja, wenn ihm etwas Neues aufgeht, in der Vorbereitung oder während des Unterrichtens. Da. Ja, und sehen Sie, es kommt die Aufmerksamkeitsschulung und sagt, ja, wenn du das tust, wirst du mehr des Öfteren gute Ideen haben. Also du wirst geistreich sein. Das ist doch was. Etwas, was zumindest beim Lehrer etwas ganz Wichtiges ist. Sonst fällt er in die Routine. Ja? Das heißt, er wiederholt, was er schon 5 Jahre lang unterrichtet hat. Das kann er jetzt, wenn man ihn auch aus dem Schlaf aufschreckt. Ja? Aber das ist nicht wirksam für die Kinder. Verstehen Sie das? Dieses aus dem Gedächtnis, wenn da nicht etwas Frisches. Ja, die Leute haben Frischkost sehr gern. Selbstverständlich. Frischkost, ja. Das Schwärmen für Frischkost. Aber im Hinblick auf geistige Nahrung, da haben sie umgekehrt die Büchsen. Büchsennahrung, ja. Die Konserve so gern, ja. Und wiederholen immer und wieder kauen sogar. Das. Diese ganz neue Spezies da. Also die lesen etwas und dann wieder kauen sie es und manchmal nehmen sie 5 Büchsen und mischen das und machen eine 6. daraus. Kennen Sie das? So in unseren Kreisen ist das ziemlich verbreitet. Also jetzt, wir haben Zeit bis 1. Das? Ja. Ich würde jetzt etwas über auch eine Grenzerfahrung. Wir haben diese Grenzerfahrung gestern erwähnt, die Melodie, ja, Melodieerfahrung oder überhaupt einen Satz verstehen, ist schon eine Grenzerfahrung. Grenzerfahrung in dem Sinne, dass es an der Grenze des Überbewussten, Unbewussten geschieht. Eine andere Grenzerfahrung ist, wenn ich die Frage stelle, wie spreche ich? Ungeheuer interessant, aus vielen Gründen, und für uns ist das auch sehr interessant, aus vielen Gründen, aus heilpädagogischen Gründen auch. Nämlich, wenn ich jetzt zu Ihnen spreche, dann ist es so, dass bevor das Mundwerk losgeht, muss ich wissen, was ich sagen will. Zumindest empfehlbar. Ja, dass man nicht den Mund loslässt und er wird schon irgendwas produzieren, sondern man weiß, was man sagen will. Und dieses Wissen, was man sagen will, das nehmen wir jetzt unter die Lupe. Ein bisschen. Man kann es auch anders ausdrücken. Der Mensch versteht seine eigenen Sätze, bevor sie erklungen sind. Ja? Nachher ist es schon zu spät. Katastrophal, das könnte katastrophal sein. Aber ich weiß, was ich sagen will, und dieses, ich weiß, was ich sagen will, das ist noch nicht einmal in einer Sprache. Nämlich, was ich jetzt Ihnen sage, gerade jetzt, ja, das könnte ich auch Englisch sagen, von Ungarisch gar nicht zu sprechen, das könnte ich vielleicht auch Italienisch sagen, ja, und so weiter. Das heißt, es ist noch, ich muss die Sprache wählen, Ihnen zuliebe wähle ich die deutsche Sprache, ja, und nicht die ungarische, da könnte nur vielleicht, ist nur eine Dame, die das verstehen würde, aber deswegen wähle ich die deutsche. Und das bedeutet, dass das, was ich sagen will, das ist noch nicht in, weder in Worten noch in Sprache. Dann, wo ist es denn? Ja, wenn es nicht in einer Sprache ist, wo ist es? Dazu muss ich noch hinzufügen, dass ganz klar bewusst auch mir, was ich sagen will, nur dann wird, wenn ich es ausgesprochen habe. Ganz klar. Aber würde ich etwas sagen, was ich nicht sagen wollte, da würde ich mich sofort korrigieren können. Das heißt, ich würde es nicht hinnehmen, was der Mund so sagt, sondern ich würde sagen, halt, ich wollte eigentlich nicht das, sondern das sagen. Das ist möglich. Ja. Wo sind wir, wenn wir wissen, was wir sagen wollen? Wir sind oberhalb, überhalb der Sprachen, über die Sprachen hinaus. Ja. Und wir sind haargenau an der Grenze des Bewusstseins und des Überbewussten. Da sind wir. Keine Worte, keine Sprache, ist natürlich dieselbe Stelle, wo ein Übersetzer eigentlich tätig ist. Weil ein guter Übersetzer, nennen es auch so, das Niemandsland. Ich muss in das Niemandsland sagen, die Übersetzer. Das heißt, wenn Sie von Deutsch auf Französisch übersetzen, Sie müssen das, was will er sagen, also die Essenz oder das Wesen der Sätze herauskriegen aus der deutschen Sprache, aus den deutschen Worten, ins Niemandsland, dort ist, was der Betreffende sagen wollte, und das jetzt in das in die französische Sprache, Grammatik und Wörter hinein. Und nicht Wort für Wort. Ich muss immer das erwähnen, weil besonders, wenn ich etwas Deutsch sage und dann ins Ungarische übersetze, da wird es immer kürzer. Also, wenn ich eine Seite habe Deutsch und ich übersetze es im Ungarischen, dann ist es zwei Drittel Seite oder vielleicht drei Viertel Seite, aber immer kürzer, als es im Deutschen ist. Und das kommt daher, dass die ungarische Sprache ziemlich viele ganz teuflische Methoden hat. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich sehe dich oder ich liebe dich oder ich hasse dich oder ich schlage dich, das ist nur ein Wort, nicht die drei. Man kann gar nicht es in drei Wörter übersetzen. Und das heißt, man kann nicht Wort für Wort übersetzen. Überhaupt nicht. Ja. Man muss immer, was wollte er sagen, übersetzen. Das, also die Bedeutung der Sätze. Und die sind nicht, wie schon gestern in den Mitschwimmen, wenn Sie sich erinnern, haben wir festgestellt, das ist nicht die das Wort verstehen, das ist Satz verstehen. Und wenn ein Satz entsteht jetzt, ja, dann ist zunächst ein sehr intelligenter Wille da und dann kommt es in das Fühlen, nämlich, das sieht man daran, dass wenn ich mich zufällig verspreche, also eine, nicht das sage, was ich will, dann fühle ich es sofort, sage halt. So. Und dann kommt es in das Denken und dann kommt es in die Sprache und dieser Übergang ist alles überbewusst. Ja. Ich sage nicht, ach, wie fängt der Satz an, mit welchem Wort fängt er an? Ich denke nie so nach, ja, also jetzt zum Beispiel, was wird das zweite Wort sein? Fällt mir überhaupt nicht ein, ja, diese Sache so zu tun, sondern es geht überbewusst vor sich. Und dazu noch, das ist vielleicht für uns als heilpädagogisch das Interessanteste, ist, es gibt zwei interessante Stellen in dieser Betrachtung. Das eine ist, das werde ich später ein bisschen erklären, dass das Denken seine Grundlage im Fühlen hat. Das ist übrigens, ich kann dazu ein steinersches Zitat auch Ihnen bringen. Ich weiß, dass Sie nicht so autoritativ sind, aber immerhin schadet nichts. Aber das andere ist interessant, nämlich, woher wissen die Sprachorgane, was zu tun ist? Haben Sie schon nachgedacht? Ich weiß es nicht, was sie tun. Wissen Sie, wie sie sprechen? Also, was die Zunge macht, was die Kehle macht. Wissen Sie das beim Sprechen? Haben Sie eine Erfahrung? Im Gegenteil, wenn wir wissen wollen, müssen wir probieren. Zum Beispiel, wie machen Sie ein G? Sagen Sie mir bitte das. Wie machen Sie das? Was ist der? So, ja. Und was ist der Unterschied von K? Also Kugel oder Google? Keine blasse Ahnung, was die Sprachorgane machen. Verständlich, bitte. Wir wissen es nicht. Sie machen es überbewusst. Absolut. Das ist eine der großen Wunder, weil man unterrichtet auch das Kind nicht. Bitte tu die Zunge auf den oberen Gaumen, so über die Zähne ein bisschen, oder die oberen Zähne ein bisschen, und da wirst du ein T bekommen. Und ein bisschen tiefer bekommst du ein D. Haben Sie schon so ein, also wenn es nicht logopädisch ist, vielleicht auch dort nicht. Also da, das ist ein Kapitel dann, aber so macht, so unterrichtet die Mutter nicht das Kind. Ja, also wir sprechen. Ich verrate Ihnen ein ganz großes Geheimnis. Unsere Sprachorgane ahmen nach. Das ist sehr einfach einzusehen. Ja, also, wenn Sie einen Vortragsredner haben, der so heiser spricht, die ganze Zeit lang heiser spricht, ja, was tun Sie denn nach ungefähr einer Minute? Sie helfen ihm, weil Sie das hier spüren. Ja, und wieso spüren Sie das? Um Gottes Willen. Ja, der rührt Sie ja nicht an, weil die Sprachorgane nachahmen. Und diese Nachahmung ist aus unterschiedlichen Gründen ungeheuer wichtig, weil das eine überbewusste Nachahmung ist. Ich kann Ihnen das noch beweisen, ich habe oft mal das versucht. Ich sage Ihnen ein ungarisches Wort, ja? Sie hören und Sie reproduzieren es unmittelbar nachher. Ich kann Ihnen sagen, in diesem ungarischen Wort wird zumindest ein Laut sein, den Sie noch nie gemacht haben. So. Ja, sind Sie bereit? Ja. György. 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 Wie Wieso konnten sie das? Haben das geübt? Oft? Ja? Dieses Wort, das ist übrigens mein ungarischer Name. Georg heißt das. Also zweimal dieses Djö drin. Woher wussten ihre Sprachorgane, wie man das macht? Ja.
Und so schnell, ne?
So schnell. Das ist ja ganz eigentümlich. Ich verrate es Ihnen, die Sprachorgane ahmen schon beim Hören nach. Wenn Sie jetzt mir zuhören, alle Ihre Sprachorgane en Miniatur, so klein, im Kleinen, ahmen das nach, samt meinen ungarischen Akzent. Alles. Und das ist das Geheimnis, nämlich das Geheimnis nicht nur für die Nachahmung der Sprachorgane, sondern wir sagen, das Kleinkind ist ein nachahmendes Wesen. Ja? Haben Sie das schon gehört? Okay. Ja, und das Kleinkind ahmt nicht so nach, dass es sorgfältig beobachtet. So, vielleicht fragt auch, Mutter, mach den Mund auf, damit ich sehe, was du da drin machst, wenn du sprichst. Ich werde nie sprechen lernen, nie im Leben. Aber es ahmt nach. Sie wissen heute schon, dass das Kind nicht alles nachahmt, was in der Umgebung passiert, sondern selektiv. Wählt aus. Sehr richtig haben das, Sie das von Henning gehört. Und diese Nachahmung ist überbewusst. Das Kind ahmt alles, was es nachahmt, so nach, wie die Sprachorgane andauernd noch nachahmen, auch wenn wir ganz alte Erwachsene sind. Ja. Das, hier bleiben wir in dieser Sphäre von Sprechen und Singen, bleiben wir Kleinkinder. Verständlich bitte. Deshalb haben Sie diese wunderbare Leistung machen können, ein nie gehörtes Wort mit nie geübten Lauten, können Sie auf Anhieb nachahmen. Auf Anhieb. Ja, das ist eine fantastische Leistung, aber das geht, weil hier in diesem Bereich von Singen und Sprechen wir noch immer Kleinkinder geblieben sind, falls wir sogenannte normale Erwachsene sind. Bei Schwerautisten ist diese Nachahmung im Sprachorganbereich nicht da. Das ist eine der ganz großen Probleme mit dem Sprechen solcher Menschen. Aber sonst auch beim Singen, ja, wenn ich Ihnen eine Tonhöhe angebe, woher wissen die Stimmbänder, welche Spannung sie nehmen müssen, damit das entsteht hier, was sie hier hören durch das Ohr? Ja? Weil die Stimmbänder schon beim Hören sich auf diese Spannung einstellen. Bekannt. Das ist nichts Neues. Also das heißt Nachahmung. Wo ist wie geschieht diese Nachahmung, diese Urnachahmung, könnte man sagen. Sie geschieht im Willen. Und zwar geschieht sie im empfangenden Willen. Manchmal nennt das der Steiner der umgekehrte Wille. Das geht nicht von mir aus. Ja? Wenn ich jetzt so zeige, das geht von mir aus. Oder wenn ich drohe, das geht auch von mir aus. Der umgekehrte Wille sagt, bringt sich entgegen dem fremden Willen, sagt, präge mich, dein Wille geschehe. Ja? Und das ist der nachahmende Wille im Kleinkind. Selbstverständlich, bitte. Das Kleinkind hat diesen freien, nicht geprägten Willen, sagt, präge mich. Und damit ahmt es nach, das bleibt bei uns in Sprachorganen. Und bei guten Nachahmern bleibt es auch nicht nur bei den Sprachorganen. Das sind fast alle Schauspieler, sind gute Nachahmer, und es gibt Menschen, die nicht Schauspieler sind. Ich habe zwei Freunde in Amerika, die können nicht nachahmen. Und so am Ende eines Seminars, da ist immer ein lustiger Abend, da produzieren sie sich. Ja, und ja, die ist besser als das Original. Was sie, also das, jetzt haben sie die neue Idee gehabt, dass zwei Kühlerins sprechen miteinander. Ja, das ist sehr, sehr ungeheuer interessant, denn dadurch, dass man so etwas sieht, lernt man die eigenen, nie bewusst gewordenen Gewohnheiten kennen. Zum Beispiel die Gebärde, was ich meine. Das ist mir nicht bewusst, aber ich wiedererkenne das bei diesen Nachahmern. Und diese Nachahmung geschieht auch nicht so, dass sie mich sorgfältig beobachten, sondern ein guter Nachahmer guckt jemanden an, also zum Beispiel das, und ich weiß schon, wie sie schreiten, wie sie sprechen. Das ist die richtige Nachahmung. Und so macht das Kind, Kleinkind auch. Ja, das ist also, und dieses, da wo, ja?
Noch zu diesem Nachahmen ist ein interessantes Phänomen, dass die meisten Menschen sich dann ärgern darüber, wenn jemand anderes einen nachahmt.
Ja, also es gibt alles. In diesem Zoo, das wir sind, gibt alles. Ja. Also, ich freue mich, wenn ich das sehe, weil es lache. Ja, ich kann nicht. Sehen, da gibt es diesen riesen schönen Spruch, das ist von einem ungarischen protestantischen Pfarrer, der auch schriftstellerisch tätig war. Er hat gesagt: Selig sind diejenigen, die über sich selber lachen können, denn ihre Unterhaltung hat kein Ende. Aber es gibt Leute, die nicht selig sind, die können nicht über sich lachen. Ja, und das sind diese, die verärgert sind, wenn man sie nachahmt. Also das ist ein großer Zoo. Ja, keine Frage. Ungeheuer viele Spezies, wie sagt man das, Arten. Wille. Der ursprüngliche Wille, der ist erkennender Wille, empfangender Wille, und da ahmt das Kind nach, da ahmen unsere Sprachorgane nach, ja, und ein guter Nachahmer ahmt auch danach. Und jetzt, wo das entsteht, was ich sagen will, das ist derselbe Platz. Dieser intelligente Wille, dann kommt es in das Fühlen. Das ist auch beim Kleinkind-Werdegang. Erst hat das Kind nur, das ist so bis 5 Monaten vielleicht oder 4, man kann es nicht genau sagen, weil diese Perioden gehen kontinuierlich ineinander über. Aber zuerst ist für das Kind die Welt Wille. Alles ist Wille, nämlich alle Formen entstehen durch Wille. Also wer diese Tafel gemacht hat, der hat durch seinen Willen diese Form gegeben. Selbstverständlich, entsteht nicht von sich aus. Aber auch wenn das ein Kieselstein ist, die Form eines Kieselsteines ist Wille, da ist durch einen nichtmenschlichen Willen, aber durchaus aus Willen entstanden. Und dieses Kind spürt, das kleine Kind, ganz kleines Kind, spürt das Ausstrahlen dieses Willens. Zum Beispiel guckt sich diese Tafel an und spürt Wille. Sagt nicht, das ist eine Tafel und dieses dunkelgrün und ein bisschen schmutzig und so, sondern es spürt einen Willen, der aus allem, was sinneswahrnehmbar ist, strahlt. Ist das verständlich, bitte? Das wird nicht mit dem, nicht das Denken ist das Erste, was das Kind tut, sondern dieser empfangende Wille, das und auch wird dadurch nachgeahmt, selektiv, wählerisch und so weiter. Und dann kommt eine Periode im Leben des Kleinkindes, wo alles Fühlen ist. Ja. Alles ist Fühlen, denn jede Form, jede Sinnesqualität kann gefühlt werden, jedes Bild kann gefühlt werden und das tut auch das Kind. In derselben Zeit werden die Grundlagen des Sprechens gelegt, nämlich nicht die Zeichenseite der Sprache, also das Akustische, das wird durch die Sprachorgane nachgeahmt, Wille, empfangen der Wille, aber dann entsteht die große Frage, woher weiß das Kind, was ein Wort bedeutet? Das. Ja. Nun, diese Frage werden wir Nachmittag behandeln. Also, Fortsetzung folgt. Dankeschön.